nachdem vor 4 Wochen Detlef über Johannes 15 gesprochen hat, den Weinstock und Frucht bringen, und vor 3 Wochen Ralf über die Geschichte der Fußwaschung, fahre ich heute weiter mit der vielleicht etwas schwierigen Frage: Hast du mich lieb? Bei einem Besuch bei meinen Enkelkindern sagte meine zweitjüngste Enkelin, sie heißt Siva: Großdaddy, ich habe dich so lieb. Und ich dachte dann, jetzt fragt sie mich: Großdaddy, hast du mich auch lieb? Aber diese Frage kam nicht. Dann habe ich ihr einfach gesagt: Siva, ich habe dich auch so lieb. Das ist etwas Wunderbares. Wenn aber meine Frau Hanna mich fragen würde: Werner, hast du mich lieb? Oder sogar: Werner, hast du mich noch lieb? Dann erkenne ich, dass hier etwas nicht mehr gut ist. Dass vielleicht ein Riss in unsere Beziehung gekommen ist. Das macht mich dann traurig. Es ist dann sehr wichtig, darüber zu sprechen und Klarheit zu schaffen. Das machte auch Jesus mit Petrus. Nach der Auferstehung war Jesus nicht mehr immer mit den Jüngern zusammen. Er war an einem unbekannten Ort und traf die Jünger nur sporadisch und verschwand dann wieder. Einmal fragte er Petrus 3-mal: Hast du mich lieb? Petrus wurde auch traurig, dass Jesus ihm diese Frage stellte. Um diese Frage besser verstehen zu können, schauen wir uns zuerst das Leben von Petrus etwas genauer an. Petrus wohnte in Kapernaum. Sein ursprünglicher Name, also der Name, den ihm seine Eltern gegeben hatte, war Simon. Zusammen mit seinem Bruder Andreas war er Fischer auf dem See Genezareth. Sein Bruder Andreas ermöglichte ihm die allererste Begegnung mit Jesus. Andreas hatte nämlich einen freien Tag genommen und ging zu Johannes dem Täufer. Dort hatte er Jesus getroffen. Und die Begegnung war so prägend, dass er Petrus mitnahm und Petrus auch eine Begegnung mit Jesus ermöglichte. Jesus gab ihm damals schon den neuen Namen Petrus. Fels. Jesus war in Galiläa unterwegs und predigte in den Synagogen und heilte viele Menschen. Einmal kam er in das Haus von Petrus und heilte die erkrankte Schwiegermutter. Anschließend predigte Jesus erneut in vielen Synagogen in Judäa. Dann kam er wieder nach Kapernaum. Der erste Punkt: die Berufung von Petrus zum Jünger. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er 2 Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte: Fahr jetzt weiter hinaus auf den See. Werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete: Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie beide Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte: Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Von nun an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Lukas beschreibt die Berufung viel ausführlicher als Matthäus und Markus. Ich wählte diese Version, weil wir später eine Parallele sehen können. Petrus war überwältigt über das Erlebnis, besonders über das Wunder des Fischfangs, und er zog eine erste falsche Schlussfolgerung. Er sprach zu Jesus: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er wusste noch nicht, dass Jesus genau für die Sünder gekommen ist. Er erkannte einfach, dass zwischen ihm und Jesus eine Kluft ist. Jesus hatte eine andere Strategie. Er sagte zu Simon: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du Menschenfischer sein. Für uns heute tönt das alles etwas ungewohnt. Einfach alles stehen und liegen lassen? Familie, Haus, Beruf und einem fremden Mann nachfolgen. Das brauchte Mut und sehr viel Vertrauen. Wir können kurz über das Thema Berufung nachdenken. Oft verbinden wir Berufung mit einem vollzeitlichen Dienst in der Mission, so wie wir das jetzt von Matthias gesehen haben, oder einem Dienst in der Kirche, so wie unsere Pastoren. Aber ist Berufung nicht viel mehr? Wir alle sind berufen, als Jünger Jesus zu leben. Wir sind berufen, Frucht zu bringen. Und wir sind berufen, an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Also Berufung ist nicht nur Arbeiten, es ist auch Beziehung. Das Leben von Petrus mit Jesus und den anderen Jüngern. Petrus erlebte in den folgenden Monaten eine intensive und sehr lehrreiche Zeit. Da war zuerst die Hochzeit in Kana. Maria, die Mutter von Jesus, war dort eingeladen. Und auch die Jesus mit seinen Jüngern war am Fest dabei. Das Unglaubliche geschah. Mitten im Fest hatten sie keinen Wein mehr. Ich war gestern auch an einer Hochzeit. Es gab einen schönen Apero. Und es hatte am Schluss, als ich ging, immer noch Wein auf den Tischen. Aber hier hatten sie keinen Wein mehr. Das war peinlich. Und Maria, so in weiblicher Vorsorge, wollte da helfen. Sie wandte sich an Jesus. Aber Jesus reagierte abweisend. Er hatte einen anderen Plan. Aber Maria ließ nicht so schnell locker. Das sind die Frauen, gell? Wenn sie etwas im Kopf haben, dann muss es gehen. Sie sagte den Dienern: Macht einfach alles, was er sagt. Später ordnete Jesus an, dass die Diener die Krüge, die zur rituellen Reinigung bereitstanden, mit frischem Wasser füllten. So ein Krug, es waren 6 Krüge dort, und so ein Krug fasste so zwischen 80 und 120 Litern. Also die hatten da gerade etwas viel Wasser heranzuschleppen. Als die Krüge voll waren, sagte er: Nehmt jetzt eine Probe aus einem der Krüge und bringt sie dem Mann, der für das Festessen verantwortlich ist. Es war bester Wein. Die Menge so um die 480 bis 700 Liter, einfach so rasch, guten Wein. Später erlebte Petrus, wie Jesus nach einem langen Tag des Predigens über 5000 Männer mit Brot und Fisch versorgte. Wir kennen diese Geschichte unter dem Titel Die Speisung der 5000. Gerade anschließend drängte Jesus die Jünger mit dem Boot über den See nach Bethsaida zu fahren, während er auf einen Berg stieg, um zu beten. Der See Genezareth ist ca. 21 Kilometer lang und 12 Kilometer breit. Seine Fläche beträgt 166 Quadratkilometer. Mitten in der Nacht kam starker Wind auf und die Jünger im Boot kamen nicht mehr vorwärts. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem Wasser. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Angst gepackt. »Es ist ein Gespenst!« riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. »Erschreckt nicht«, rief er, »ich bin es. Ihr braucht euch nicht zu fürchten.« Da sagte Petrus, »Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu gehen und zu dir zu kommen.« »Ja, dann kommst«, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot, ging auf dem Wasser zu Jesus. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. »Herr«, schrie er, »rette mich!« Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. »Du Kleingläubiger«, sagte er, »warum hast du gezweifelt?« Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Nur Matthäus berichtet uns in seinem Evangelium, wie Petrus auf dem Wasser gehen konnte. Hier lernte Petrus, was Vertrauen und andererseits Zweifel bewirken können. Nach einer längeren und sehr herausfordernden Predigt über das Thema »Ich bin das Brot des Lebens« verließen ihn viele seiner Begleiter. Also es waren nicht nur die 12 Jünger mit Jesus unterwegs, sondern ein ganzer Begleittross, vielleicht auch in verschiedenen Variationen. Und so diese Begleiter, diese Mitläufer, die wandten sich ab. Die Botschaft war ihnen zu hart. Sie empörten sich über diese Botschaft. Jesus fragte daraufhin seine Jünger, wollt ihr etwa auch weggehen? Petrus gibt eine klare Antwort. Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Was für eine gute Antwort. Wir erkennen hier, dass Petrus ernsthaft nachgedacht hatte, wer Jesus ist. Ein anderes Mal fragte Jesus seine Jünger, was sagen die Leute, wer ich bin? Ja, manche halten dich für Johannes den Täufer. Das ist vermutlich die naheliegendste Antwort. Andere für Elia oder für Jeremia oder einen anderen der Propheten. Jesus interessierte sich vor allem für die Meinung seiner Jünger. Was sagt ihr denn? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Petrus hatte hier den richtigen Durchblick. Jesus spricht ihn direkt an. Glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Wieder ist es Petrus, der die entscheidende Antwort gibt. Und hier wiederholt Jesus den neuen Namen Petrus, Fels. Und er präzisiert oder ergänzt die Berufung von Petrus. Hat Petrus verstanden, was Jesus da zu ihm sagte? Erst nach Pfingsten wird ersichtlich, was Jesus hier ausgesprochen hat. Danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden müsse. Dass er getötet werde und 3 Tage danach auferstehe. Das war zu viel für Petrus. Er nahm Jesus beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzuhalten. Niemals, Herr, sagte er, auf keinen Fall darf so etwas mit dir geschehen. Jesus wandte sich und sagte zu Petrus, geh weg von mir, Satan, du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Petrus zieht hier wieder eine falsche Schlussfolgerung. Er möchte Jesus von seinem Weg abhalten und seine eigenen Gedanken dazu verwirklichen. Jesus reagiert hier sehr stark und weist den Urheber dieser falschen Gedanken, den Teufel, weg. Ich habe auch schon ähnlich reagiert wie Petrus. Wir hatten vor Jahren in der Gemeinde einmal ein Seminar mit dem Leiter eines Gebetshauses. Er sprach an einem Abend über Heilung von Krankheiten und am Schluss beteten einige Mitarbeiter für Heilung. Ich hatte damals starke Rückenschmerzen und ich erhoffte mir Heilung. Mein Vater war stark dement und ich konstruierte meine eigenen Gedanken. Diese brachte ich dann im stillen Gebet vor Gott. Das sah dann etwa so aus. Gott, du heilst meinen Vater vor Demenz und ich verzichte auf eine Heilung meines Rückens. Das war so ein richtiger Kuhhandel. Ich ging zu einem Beter und bat ihn, um Heilung für meinen Vater zu beten. Von meinem Rücken sagte ich nichts. Gott, er hörte dieses Gebet nicht. Eben weil es ein Kuhhandel war. Er handelte ganz anders. Mein Vater wurde geheilt, als er in die Herrlichkeit eingehen durfte. Und Gott heilte meinen Rücken dann später. Die Bibel erzählt uns noch weitere Erlebnisse von Petrus. Zum Beispiel, wie Jesus mit Petrus, Johannes und Jakobus auf einen Berg gestiegen ist und sie dort Besuch von Mose und Elia erhalten. Es war eine ganz besondere Situation. Petrus wollte gerade oben bleiben und schlug vor, er könnte doch mal rasch 3 Hütten bauen. Eine für Jesus, eine für Elia und eine für Mose. Aber das entsprach nicht dem Willen von Jesus. Petrus hatte hier wieder andere Gedanken. Einmal machte Jesus mit den Jüngern eine Lehrstunde zum Thema Dienen. Wenn ihr darüber mehr wissen möchtet, könntet ihr die Predigt von Ralf hören oder nochmals hören. Er hat das sehr gut erklärt. Dabei wusch er den Jüngern die Füße. Das machte sonst nur ein Diener. Diesmal ist Petrus nicht der Erste. Ich glaube eher, dass er sich etwas in den Hintergrund gedrückt hätte, in der Hoffnung, dass das noch anders herauskommt. Als er an die Reihe kam, wehrte er sich. Herr, du willst mir die Füße waschen? Sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, was ich jetzt tue, verstehst du noch nicht. Aber später wirst du es begreifen. Aber Petrus lässt sich nicht so leicht umstimmen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Das sind einige Beispiele, wo wir erkennen können, dass Petrus eine Parallelmeinung zu den Gedanken von Jesus entwickelte. Petrus hatte eine eigene Meinung entwickelt, die stark vom Willen von Jesus abwich. So eine falsche Meinung stört unsere Beziehung zu Jesus. Wir können hier Wichtiges aus dem Leben von Petrus lernen. Obwohl Petrus zu den drei engsten Jüngern gehörte, hatte er Mühe, Jesus ganz zu vertrauen. Seine eigene Meinung war ihm wichtig. Auf der anderen Seite hatte er Jesus sehr lieb und er wollte ihm nahe sein. Beziehung und Gehorsam, die gehören eben zusammen. Der tiefe Fall. Petrus verleugnet Jesus. In allen vier Evangelien lesen wir, dass Jesus Petrus gesagt hatte, dass er ihm auf diesem Weg nicht folgen kann. Herr, fragte Simon Petrus, wohin gehst du? Jesus gab ihm zur Antwort, wo ich hingehe, kannst du jetzt nicht mitkommen. Aber später wirst du mir dorthin folgen. Petrus entgegnete, Herr, warum kann ich nicht jetzt schon mitkommen? Ich bin bereit, mein Leben für dich herzugeben. Du willst dein Leben für mich hergeben, erwiderte Jesus. Ich sage dir, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus war fest entschlossen, Jesus auf seinem Weg zu folgen, sogar bis in den Tod. Wobei das eher eine theoretische Aussage war. Er rechnete überhaupt nicht mit dem Tod von Jesus. Da überschätzte er sich aber gewaltig. Als die hohen Priester und die Hauptleute des Tempels Jesus ergriffen, zog Petrus sein Schwert und ging damit auf den Diener des hohen Priesters los. Einen Mann namens Malchus, und schlug ihm das rechte Ohr ab. Auch das entsprach nicht dem Willen von Jesus. Jesus heilte dann diesen Malchus. Danach fesselten die römischen Soldaten und die Männer der Tempelwache Jesus und brachten ihn zu Hannas oder Hananias. Er war der Schwiegervater des hohen Priesters Kaiphas. Petrus und ein weiterer Jünger folgten ihnen. Dann wurde Petrus dreimal von verschiedenen Menschen, die dabei waren, gefragt, ob er nicht ein Jünger von diesem Jesus sei. Und dreimal leugnete Petrus, Jesus zu kennen. Dann krähte der Hahn. Da wandte sich Jesus um und blickte Petrus an. Petrus erinnert sich daran, wie Jesus zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn in der Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Da ging er hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Hier ist das Weinen ein Ausdruck tiefster Trauer. Er wollte doch alles richtig machen, seinen Herrn vor dem Tod bewahren, ihm treu dienen. Und nun hat er so krass versagt. Mit dem Tod von Jesus schien jetzt alles zu Ende zu sein. Es war aber nicht das Ende. Jesus wurde am dritten Tag auferweckt. Zuerst gingen die Frauen zum Grab und wollten den Leichnam von Jesus einbalsamieren. Als sie sahen, dass das Grab leer war, gingen sie zurück zu den Jüngern und erzählten ihnen das. Petrus und Johannes rannten zum Grab, um sich selbst davon zu überzeugen. Später begegnete Jesus den Jüngern einige Male. Paulus berichtet uns später in 1. Korinther 15,5, dass Jesus zuerst nur Petrus erschienen ist. Über diese Begegnung erzählt uns die Bibel nichts. Jesus sagte den Jüngern einmal, dass er nach seiner Auferstehung nach Galiläa gehen werde und sie ihm dann folgen sollen. Auch der Engel sprach zu den Frauen am leeren Grab davon. So waren die Jünger in Galiläa am See Genezareth, also genau dort, wo Jesus Petrus und die anderen Jünger in seine Nachfolge berief. Sie waren wie in einem Vakuum, wussten nicht recht, was sie tun sollten. Da rief Petrus: Ich gang go fische. Die anderen gingen mit ihm. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als sie bei Tagesanbruch zurückkamen, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger erkannten ihn nicht. Er fragte sie: Habt ihr ein paar Fische fürs Frühstück? Aber sie hatten ja nichts gefangen. Er forderte sie auf, das Netz auf der rechten Seite auszuwerfen. Dann fingen sie so viele Fische, dass das Netz zu reißen drohte. Johannes erkannte, dass dieser Mann Jesus war und sagte es Petrus. Petrus zog sofort sein Obergewand an, stieg aus dem Boot und ging das Wasser Jesus entgegen. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Wir sehen hier bei Petrus eine ähnliche Situation wie beim Sturm auf dem See. Auch hier wollte er Jesus ganz nahe sein. Das ist die andere, die positive Art von ihm. Es gibt keinen besseren Ort als bei Jesus. In jeder Lebenslage. Und hier sehen wir jetzt die Parallele zur Berufung von Jesus. Dann gingen sie da an Land. Jesus hatte ja schon ein Kohlenfeuer gemacht. Sie brieten da von den Fischen und haben miteinander zum Morgen gegessen. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte: Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Schafe. Jesus klärt hier mit Petrus noch eine ungeklärte Sache. Für Petrus war es wichtig zu wissen, dass zwischen Jesus und ihm nichts mehr Trennendes vorhanden ist. Ungeklärte Situationen sind gefährlich. Sie trennen, sie stiften Missverständnisse. Sie stören die Beziehungen. Ich erlebte so etwas dieses Jahr im Frühling. Immer wieder störten Missverständnisse unser Eheleben. Es war gar nicht mehr so schön bei uns zu Hause. Wir versuchten darüber zu sprechen, aber wir kamen nicht ans Ziel. Im My Life Workshop sprach Gott zu mir durch das Bibelwort aus 1. Mose 2,24. Das ist ein ganz bekanntes Wort. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Ich erkannte, dass hier das Problem lag. Wir hatten dieses tiefe Einssein verloren. Das ist noch tragisch. Ich brachte das im Gebet vor Gott. Ich rang. Ich bat. Ich saß da hinten. Es war wirklich ein Kampf. Und dann ging ich zu einem der Leiter und erzählte ihm ganz kurz und sagte: Bete für uns. Segne uns darin. Am nächsten Tag erzählte ich mein Erlebnis meiner Frau Hanna. Wir durften erleben, dass Gott uns dieses Einssein wieder schenkte und unsere Beziehung heilte. Ich bin Gott so dankbar für diesen Abend. Kommen wir zurück zum Text da vom Hast du mich lieb? Jesus spricht nichts Vergangenes an, nicht die Verleugnung. Durch den Tod ist diese Schuld ja vergeben. Jesus fragte Petrus nicht, glaubst du an mich, sondern liebst du mich? Nicht sein Glaube, sondern seine Liebe brauchte die Bestätigung. Durch das Verleugnen von Petrus geschah in seinem Leben eine Unsicherheit, ein Schuldgefühl, die Gedanken, dass die Beziehung zu Jesus kaputt sei. Für Jesus war das ganz anders. Für ihn war die Beziehung zu Petrus genau gleich tief und liebevoll wie vorher. Bei der Frage Jesu, ob Petrus ihn liebt, brauchte Jesus das Wort Agape, also das Wort für die vollkommene Gottesliebe. Petrus antwortete mit dem Wort Philia. Dieses Wort bezeichnet die Geschwister- oder Freundesliebe. Petrus konnte gar nicht mit dem Wort Agape antworten, weil diese göttliche Liebe, die war nicht in ihm. Beim dritten Mal fragen, benutzte Jesus auch das Wort Philia. Er kam also auf die Ebene von Petrus hinunter. Für Petrus war diese dreifache Frage von Jesus nicht so einfach. Aber die Antwort von Jesus ist einzigartig. Er gab ihm dreimal den Auftrag, die Lämmer und Schafe zu hüten und zu weiden. Hier können wir etwas ganz Wichtiges erkennen. Unser Versagen hebt unsere Berufung nicht auf. Scheitern bedeutet nicht das Ende. Erinnern wir uns daran, dass Jesus Petrus mit seinem neuen Namen Kephas auch eine besondere Berufung gegeben hat, nämlich der Fels oder das Fundament für die kommende Kirche zu sein. Mit seinem Auftrag, die Schafe zu hüten, setzt er Petrus wieder in seinen Dienst ein. Er spricht ihm sein Vertrauen aus. Für die anderen Jünger schafft Jesus Klarheit. Sie waren jetzt wieder ein gemeinschaftliches Team. Das war sehr wichtig für die kommenden Aufgabe. Die Frage nach der Liebe ist keine Frage der Leistung, sondern der Beziehung zu ihm. Das gilt auch für uns. Welche Antwort geben wir Jesus, wenn er uns fragt, liebst du mich? Ich habe 4 Merkpunkte für den Schluss dieser Predigt. Jesus beruft uns in seine Nachfolge. Das Leben mit ihm ist ein ständiges Lernen und Erleben seiner Weisheit. Versagen ist nicht das Ende des Glaubens und der Beziehung zu Jesus. Jesus begegnet uns immer in Liebe und bestätigt unsere Berufung. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir für deine Liebe. Deine Liebe zu den Jüngern, zu Petrus, die hat nie aufgehört. Deine Liebe zu uns hat auch nie aufgehört. Danke für deine Liebe und danke, dass du uns immer wieder die Hand entgegenstreckst und uns hilfst, uns zurechtbringst, wenn wir deine Hilfe nötig haben. Amen.